Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen beim Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon ist Luisa Kraus und ich hoffe, euch geht's heute gut. Ihr hört gleich Nur Verlierer, eine weitere Folge des Radiopodcasts Mutter aller Krisen, Kinder kriegen in Zeiten der Klimakrise von Luis Kaufmann. In der Folge To Birth or Not to Birth hat Luis Kaufmann das Thema Birth Strike vorgestellt. Birth Strike, also Birth wie Geburt, und Strike wie Streik, ist der Begriff dafür, dass Menschen sich aufgrund der Klimakrise dazu entscheiden, keine Kinder zu bekommen. Danach, in der Folge In naher Zukunft, spricht Luis über Gründe, warum man eigentlich Kinder bekommt, sowie Klimaziele und Kipppunkte. Falls ihr die anderen beiden Folgen noch nicht gehört habt, könnt ihr das gerne noch nachholen. Ihr findet sie wie alle unsere Sendungen in unserer Mediathek unter www.micro-europa.de. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht und wir in den Podcast starten, folgt vorher jedoch etwas Musik. Ihr hört jetzt Torn von Natalie Imbruglia.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Something real. Wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. Crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. See the perfect sky is
Natalie Imbruglia mit Thorn hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Und nun der Radiopodcast Mutter aller Krisen: Kinder kriegen in Zeiten der Klimakrise von Louise Kaufmann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Nur Verlierer.
What if the earth just becomes unlivable? What if the Philippines finally or actually, you know, sinks? You know, what's going to happen to them?
In der letzten Folge haben wir viel darüber geredet, wie es in Deutschland in der Klimakrise aussehen wird. Aber obwohl Deutschland einer der Hauptverursacher dieser Klimakatastrophe ist, bekommen andere Länder die Folgen weitaus drastischer zu spüren.
Der Klimawandel ist sehr ungerecht, denn die Staaten, die hauptsächlich für den Klimawandel verantwortlich sind, also hochemittierende Industriestaaten, Schwellenländer und ölexportierende Entwicklungsländer, sind am wenigsten betroffen von den Auswirkungen des Klimawandels. Betroffen sind am meisten ausgerechnet die ärmsten Staaten im globalen Süden und kleine Inselstaaten, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben.
Das hier ist Sabine Minninger, die Klimareferentin von der NGO Brot für die Welt. Zu ihr kommen wir später nochmal. Erstmal möchte ich über mich reden. Wenn ich vom Thema Kinderkriegen spreche, dann kann ich das natürlich nur aus meiner eigenen Perspektive tun. Ich habe Zugang zu Verhütung und Abtreibung, ich bin nicht armutsbetroffen, ich bin weiß. Ich wohne in einem Land, das die Auswirkungen der Klimakrise mit deutlicher Verspätung im Vergleich zu anderen Ländern erleben wird. Zusätzlich ist Deutschland eines der 20 reichsten Länder weltweit und kann deshalb Geld in Klimaresilienzmaßnahmen wie zum Beispiel Deichsysteme investieren. In einer gewissen Weise habe ich also das Privileg, mich vor der Zukunft zu fürchten, während andere Menschen diese existenzielle Angst bereits seit Generationen in sich tragen. Viele Menschen hatten noch nie den Luxus, sich sicher in dieser Welt zu fühlen, weil die Gesellschaft ihnen gegenüber feindlich eingestellt ist oder weil ihre Familien seit Generationen in Armut leben. Ich frage mich, wie junge Menschen über das Kinderkriegen nachdenken, deren Länder schon jetzt deutliche Klimafolgen spüren und deren Länder Teil des globalen Südens sind, der durch koloniale Kontinuitäten bis heute finanziell schlechter gestellt ist als der globale Norden. Genau darum geht es in dieser Folge. Ich bin Louise und ihr hört Mutter aller Krisen. Der Podcast, in dem ich mir Gedanken darüber mache, ob ich angesichts der ökologischen Krise noch ein Kind in diese Welt setzen möchte. Das hier ist Folge 3. Nur Verlierer. Der jungen Menschen weltweit zweifeln am Kinderkriegen, weil sie Angst vor der Zukunft in der Klimakrise haben. Über diese Studie im Lancet Planetary Health Journal habe ich ja schon in der ersten Folge gesprochen. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, holt das am besten direkt nach. Zurück zur Studie. Das Land, in dem sich die Jugend am meisten vor der Zukunft fürchtet, sind die Philippinen. Knapp die Hälfte aller jungen Filipinas und Filipinos zweifeln aufgrund der Klimakrise am Kinderkriegen. Ich möchte gerne mit jemandem reden, der diese Perspektive mit mir teilen kann. Deshalb schreibe ich eine Mail an die Youth Advocates for Climate Action Philippines. Das ist quasi die philippinische Version von Fridays for Future. Und ich habe Glück. Wenige Tage später meldet sich Erin Buenviaje bei mir. Wir verabreden uns für einen Videocall.
Hi,
Erin.
So nice to meet you.
Yes, oh my god, I'm so glad it worked out.
Erin Buenviaje arbeitet ehrenamtlich als Regionalkoordinatorin für YACAP, die Youth Advocates for Climate Action Philippines. Diese philippinische Klimaallianz setzt sich seit 2019 für Klimagerechtigkeit ein. Jetzt gerade sitzt Erin in ihrer WG-Küche in Manila und strahlt mich an. Ich bin etwas aufgeregt, weshalb ich sie erstmal frage, wie das Wetter heute in Manila war.
Here in the Philippines, it's so unpredictable. Earlier this morning, I thought it was going to rain because it was completely gloomy. And then just a few minutes after that, it became so hot and so bothering. Like, you know, climate change, but yeah.
Erin ist 21 Jahre alt und studiert Biologie im Bachelor. Sie möchte Meeresbiologin werden. Sie erzählt mir, dass ihre Liebe zum Ozean auch der Grund ist, warum sie Klimaaktivistin geworden ist.
So, I'm an aspiring marine biologist and I really want to work here in the Philippines. You know, we have a really great marine biodiversity. So, what if by the time that I'm like a full-fledged, you know, marine scientist, there's nothing left for me to study?
Der Biodiversitätsverlust gefährdet nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die Lebensgrundlage vieler Filipinos und Filipinas.
Once fish start dying off, there's going to be less catch for the fishing communities. And they're already highly exploited. So once they start losing their source of income, what's going to happen to them?
Erst kürzlich ist Erin für ihr Studium in die Hauptstadt Manila gezogen. Aufgewachsen ist sie in Palawan, einer Insel im Westen der Philippinen, die für ihre traumhafte Natur und überwältigende Artenvielfalt bekannt ist. Die Auswirkungen der Klimakrise spürt man dort schon längst.
So Palawan is an island, so it's very vulnerable to things like rising sea levels, increasing sea temperatures, and also it's very susceptible to storms. For like the past few storms that have passed Philippines, there was one that really struck Palawan. I think it was around December last year. It really devastated the province. Water, electricity, and signal were all cut off for like weeks. I could not reach my family for like weeks. And this was like before Christmas, so we were like starting to get, you know, worried because we didn't know if they were okay. Like the whole Philippines was affected, but we didn't know up to what extent because we couldn't watch any news, we couldn't reach any of our relatives. And yeah.
Der Ort, an dem Erin aufgewachsen ist, wird also regelmäßig von heftigen Stürmen heimgesucht. Bei einem Sturm im letzten Jahr konnte sie über Wochen ihre Verwandten nicht erreichen.
What would you say are the specific challenges of doing climate activism on the Philippines?
Where do we even begin? I think, at least for me, one of the biggest things that scare me with being a climate activist is really our safety. So the Philippines is known for a lot of things, and one of them is that we are one of the most dangerous places to be for environmental defenders. So, you know, this includes our indigenous peoples, climate activists, environmental lawyers, etc. Basically anybody who's just really trying to protect the environment. They get red tagged a lot, so they get branded as terrorists, which leads them open to things like oppression, violence, you know, like that kind of thing.
Wie Erin sagt, die Philippinen sind eines der gefährlichsten Länder für AktivistInnen. Seit 2020 existiert in den Philippinen ein neues Antiterrorismusgesetz. Wer der Regierung ein Dorn im Auge ist, wer sich also zum Beispiel für Menschenrechte, Umweltschutz oder in einer Gewerkschaft engagiert, dem widerfährt Red Tagging. Das bedeutet, dass man entweder als Terrorist oder als Kommunist gebrandmarkt wird und auf einer Liste landet. Dadurch befindet man sich in der permanenten Gefahr, staatlicher Gewalt ausgeliefert zu sein. Allein 2020 wurden 29 philippinische UmweltaktivistInnen getötet. Indigene AktivistInnen sind besonders stark von der staatlichen Gewalt betroffen.
Even me personally, I've reached a point wherein I was starting to get red tagged by my own family. Huh. Yeah, it's hard to accept sometimes that we are fighting for a country that doesn't protect us.
Ich spreche Erin auf das Thema Kinderkriegen an. Mir fällt es schwer, so eine emotionale Frage zu stellen, und auch Erin fällt es sichtlich schwer, darüber zu sprechen.
When I saw your invitation, I was like, wow, you know, it's something that we do think about, but it's not something that, you know, we dwell upon. So this is like really eye-opening, at least for me.
Dann beginnt Erin aber doch von ihren Gedanken zu berichten. In den Philippinen haben Hochzeit und die Gründung einer Familie einen hohen Stellenwert. Auch weil Heirat für viele junge Frauen ein Ticket raus aus der Armut ist. Auch Erins Familie erwartet mehr oder weniger von ihr, Kinder zu bekommen. Dabei plagen sie ähnliche Gedanken wie mich.
You know, like we're already experiencing incredible heat waves, floods and all, but let's just say that I have a child in, let's say, 3 years' time. What if by that time the environment gets so much worse that even if I have a stable job and all that, what if the Earth just becomes unlivable? What if the Philippines finally or actually, you know, sinks? You know, what's going to happen to them? And it feels selfish on my part, since, you know, this is a decision that you're making. This is a whole life that you're making for someone else, you know. By giving birth to someone, your lifestyle will initially become theirs as well. Your world is going to become theirs. What if it's not okay for them? It's unfair to put them in that situation that they didn't really ask for, right?
Erin hat also starke Zweifel daran, Kinder zu bekommen. Sie stellt aber auch klar, dass das eine sehr persönliche Ansicht ist und sie niemandem etwas diktieren möchte.
Huge props to the people who are passionate about starting families. Like, you know, that's amazing on them. But for me, I really can't do it. And like, let's say we believe we only have like a few years to live. You know, if we have a few more years to live until the Mother Nature finally goes crazy or whatever, shouldn't we be using that time left focusing on other things?
Ähnlich wie bei Zoe aus unserer ersten Folge ist es schlussendlich also auch Erins Aktivismus, der sie davon abhält. Wie soll sie sich weiter so für die Umwelt einsetzen, wenn sie nebenbei ein Kind großziehen muss? Ich frage sie, woher sie die Kraft nimmt, sich unter so schweren Bedingungen für das Klima einzusetzen.
It gives me hope, realizing that I'm not alone in this entire fight. Like, being an activist can be isolating, especially for example for me. My family isn't really as accepting of what it is that I'm doing, things that I'm talking about, things like that. So seeing people, especially, I swear, the young kids who are becoming just as fired up about this, it makes me realize that, you know, that we're not alone. It's that everybody just really wants to live. The Philippines is all that I know. And it's because I've been here all my life that I want to protect it.
Thank you.
Ich verabschiede mich von Erin.
Right. Good night.
Good night. Bye.
Und atme erstmal tief durch. Ich bin extrem beeindruckt davon, dass sie trotz der staatlichen Repressionen den Mut und die Kraft aufbringt, sich für das Klima einzusetzen. Und es macht mich sehr traurig, dass auch sie solche Existenzängste hat und sich nicht vorstellen kann, ein Kind zu bekommen. Klar, mit 21 denken die meisten noch nicht ans Kinderkriegen und die Meinung dazu kann sich auf jeden Fall auch noch ändern. Aber das Traurige ist ja, dass sie das Gefühl hat, dass ihre äußeren Umstände nicht zulassen, dass ihr Kind in Sicherheit aufwachsen könnte.
Das war der erste Teil der heutigen Folge Nur Verlierer aus dem Radiopodcast Mutter aller Krisen. Kinderkriegen in Zeiten der Klimakrise. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96,6. Und bevor es mit dem zweiten Teil weitergeht, folgt jetzt erstmal Musik. Ihr hört gleich High and Dry von Radiohead und danach Hope Has Wings von Brie Larson.
Leave me dry. out of pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who'll hate you when you think you got the world. Oh, so stars. They're the ones who'll spit at you. You'll be the one screaming out.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
I just pray.
Brie Larson mit Hope Has Wings. Ihr hört den Tübinger Campusfunk Mikro Europa im Freien Radio Tübingen-Reutlingen 96,6. Und hier folgt gleich das nächste Lied, Life is a Highway von Rascal Flatts.
Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today, yeah.
Life is a Highway von Rascal Flatts. Ihr hört gerade Radio Mikro Europa im Freien Radio Tübingen-Reutlingen 96,6. Und jetzt kommt der zweite Teil des Radiopodcasts von Luis Kaufmann. Der Titel der heutigen Folge lautet Nur Verlierer.
Völlig zu Recht fordern die Länder des globalen Südens Reparationszahlungen von den Industrieländern. Der letzte Klimagipfel in Sharm el-Sheikh in Ägypten stand unter dem Motto Loss and Damages, Verluste und Schäden durch die Klimakrise und wer dafür bezahlt. Ich möchte gerne mehr darüber erfahren, wie die internationale Gemeinschaft über das Thema Klimagerechtigkeit diskutiert.
Mein Name ist Sabine Minninger. Ich arbeite als Referentin für internationale Klimapolitik bei Brot für die Welt. Seit 15 Jahren begleite ich die UN-Klimaverhandlungen und setze mich dort mit den Partnern von Brot für die Welt aus dem globalen Süden für Klimagerechtigkeit ein.
Ich treffe Sabine in ihrem Wohnzimmer. Wir sind lustigerweise Nachbarinnen. Bevor wir unser Interview anfangen, legt sie ihre 1,5-jährige Tochter ins Nebenzimmer zum Mittagsschlaf.
Aber nicht, dass das Kind dann sonst irgendwie noch dazwischen krakeelt. Also Fleisch ist
zu Sabines Tochter kommen wir später noch. Erstmal möchte ich mehr über Sabines Arbeit wissen. Sie erzählt mir von den Klimagipfeln, zu denen sie jährlich reist.
Es gab jetzt einen historischen Durchbruch, dass die internationale Staatengemeinschaft beschlossen hat beim letzten Klimagipfel in Sharm el-Sheikh, dass jetzt auch die ärmsten Staaten und besonders verletzlichsten Staaten in der Bewältigung von Klimaschäden unterstützt werden sollen. Das haben 30 Jahre lang alle Staaten wegverhandelt. Die wollten davon nichts hören, weil sie keine Verantwortung übernehmen wollten.
Das ist eine gute Nachricht. Aber vielleicht leider auch das einzig gute Ergebnis vom letzten Klimagipfel.
Trotzdem sind die Verhandlungen natürlich auch immens frustrierend. Und der letzte Klimagipfel in Sharm el-Sheikh war auch wirklich ein Gipfel an Traurigkeit und Frustration. Denn es ist im Jahr 2022 nicht gelungen, dass sich in einem Abschlussdokument die ganze Welt darauf einigt, aus den fossilen Energien auszusteigen. Und hier hat tatsächlich mal Deutschland, die Europäische Union, eine Vorreiterrolle einnehmen wollen. Und das ist wirklich an China und weiteren ölexportierenden Entwicklungsländern wie Saudi-Arabien gescheitert. Und das ist natürlich wirklich katastrophal, dass wir mit Blick nach vorne es nicht hinbekommen, aus den Fossilen auszusteigen, CO2 drastisch zu reduzieren. Und das ist nur die internationale Plattform. Schaut mal nach Deutschland, wie schwer Deutschland sich tut, mit einem kleinen Maßnahmen wie nur ein Tempolimit einzuführen. Dann ist das wirklich große Frustration und vor allem ganz großer Anlass zur Besorgnis.
Sabine Minninger stellt aber dennoch klar, dass an den jährlichen Klimagipfeln unbedingt festgehalten werden muss. Denn die Klimakrise kann nur global und gemeinsam angegangen werden. Die Konferenzen lenken außerdem die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Länder, die momentan am härtesten von der Krise betroffen sind.
Die ärmsten Staaten im globalen Süden sind zum einen heftigst durch den Klimawandel jetzt schon betroffen, weil sie eben nicht die finanziellen Mittel haben, um sich angemessen anzupassen an die Auswirkungen des Klimawandels. Denn schaut man sich die Weltkarte an von allen Staaten, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, da gibt es auch viele Staaten im globalen Norden, die von der Klimakrise betroffen sind. Also allen voran auch die USA oder auch Australien. Ja, aber die haben eben noch haben sie die finanziellen Mittel und haben die Bewältigungskapazitäten. Und das fehlt eben den ärmsten Staaten. Sie haben zum einen, sind sie aufgrund ihrer geografischen Exposition benachteiligt, wie zum Beispiel kleine Inselstaaten im Südpazifik. Ein Inselstaat wie Tuvalu liegt im Durchschnitt 1,5 Meter über dem Meeresspiegel. Und der einzige, höchste Punkt, den es in ganz Tuvalu gibt, ist nur an einem einzigen kleinen Punkt 4 Meter hoch. So, und da passt noch nicht mal ein Haus drauf. Also von daher, solche Staaten, die werden sich auch nicht mehr anpassen können, sondern die werden umgesiedelt werden müssen. Also von daher brauchen die Staaten im globalen Süden unsere finanzielle Unterstützung, unsere technische Unterstützung und natürlich auch ein geeignetes Völkerrecht für die Menschen, die eben vom Klimawandel vertrieben werden, die umziehen müssen, die migrieren müssen oder auch die wirklich auch fluchtartig sich bewegen müssen.
Schon 2020 waren rund 31 Millionen Menschen aufgrund von Naturkatastrophen zumindest vorübergehend gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die Tendenz ist steigend. Klimamigration wird in Deutschland und in anderen Ländern meistens unter dem Aspekt der Sicherheitspolitik betrachtet, so à la, wie schützen wir unsere Grenzen vor den Flüchtlingsströmen? Tatsächlich migrieren die allermeisten Menschen aber innerhalb ihrer Landesgrenzen oder in benachbarte Länder. Sie können sich eine Flucht nach Europa gar nicht leisten und wollen ihre eigene Heimat auch einfach nicht verlassen. Die Genfer Flüchtlingskonvention erkennt die Klimakrise übrigens auch nicht als Fluchtgrund an. In Europa werden Menschen auf der Flucht als Bedrohung angesehen. Dabei ist Europa eine Bedrohung für sie. Seit 2014 sind mehr als 26.000 Menschen auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrunken. Die Europäische Union nimmt diese Menschenleben in Kauf, indem sie keine sicheren Fluchtwege bereithält und nichts gegen illegale Pushbacks unternimmt. Wir sollten also lieber die Sicherheit der Menschen diskutieren, als die Sicherheit unserer Grenzen.
Natürlich ist es auch so, dass ich viel im Südpazifik bin und dass ich dort eben diese persönlichen Schicksale auf die Zukunft gerichtet eben mitbekomme. Wie Jugendliche in Tuvalu mir berichten, dass sie lieber in Tuvalu beim schleichenden Meeresspiegelanstieg oder Zyklonen ums Leben kommen und lieber da bleiben, als dass sie umgesiedelt werden und Menschen zweiter Klasse in Australien oder Neuseeland werden.
Bisher leugnen die meisten rechtspopulistischen Kräfte den menschengemachten Klimawandel noch. Die AfD blockierte zum Beispiel das Gesetz zum Kohleausstieg, Trump stieg aus dem Pariser Klimaabkommen aus und Bolsonaro ließ den brasilianischen Regenwald in Rekordtempo abholzen. Aber es ist vorstellbar, dass sich das in Zukunft ändert, wenn die Klimakrise noch weiter fortgeschritten ist und sich die Verteilungskämpfe um Ressourcen ausweiten. Dann werden sie klimapolitische Argumente nutzen, um nationalistisches und rassistisches Gedankengut zu verbreiten. Wie bei der Migrationspolitik oder bei Forderungen zur Bevölkerungskontrolle in Ländern des globalen Südens. Über diese Art von Klimarassismus hatten wir ja schon in Folge 1 gesprochen. Die Terror Management Theory untersucht, wie Menschen auf existenzielle Bedrohungssituationen reagieren, wie sie sich also im Angesicht ihrer Sterblichkeit verhalten. Mit Terror sind bei dieser Theorie nicht tatsächliche Terroranschläge gemeint, sondern die persönliche Konfrontation mit dem Tod. Laut der Theorie tendieren Menschen in Bedrohungssituationen dazu, sich auf ihre eigene Identität und ihre eigenen Werte zu besinnen. Das führt dazu, dass sie sich stärker auf ihre In-Group fokussieren, also Leute, denen sie sich zugehörig fühlen. Von ihrer Out-Group möchten sie sich hingegen stärker abgrenzen. In der Konsequenz kann das zu Nationalismus, Ethnozentrismus und auch Rassismus führen. Eine Studie aus Österreich konnte genau diesen Effekt feststellen. Nachdem die ProbandInnen Infotexte zur Klimakrise gelesen hatten, zeigten sie in der anschließenden Befragung ein signifikant höheres Level von ethnozentristischen Meinungen. ForscherInnen vom Potsdam-Institut für Klimaforschung konnten übrigens auch feststellen, dass bei extremen Temperaturen mehr Online-Hate-Speech auftritt. Die Klimakrise hat also auch Konsequenzen für unsere Gemüter. Und RechtspopulistInnen könnten diese Emotionen für ihre politische Agenda nutzen. Über die psychischen Auswirkungen der Klimakrise reden wir in Folge 5 nochmal ausführlich.
Wenn wir auf eine globale Erwärmung von 2,7 Grad zusteuern, was im Moment gerade der Fall ist, ja, dann wird das keine westliche Demokratie aushalten. Wir werden erleben, dass die Staaten immer mehr auf Abschottung setzen, auf Mauern und Zäune und Nationalismus und America first und dann Europe first und wer immer first. Es ist natürlich total Quatsch. In der Klimakrise gibt es kein first, da gibt es nur ein Miteinander. Und dieses Miteinander muss man jetzt, und zwar in den nächsten 2 bis 3 Jahren, ganz klar umsetzen und Zentrum von jedem Agieren setzen.
Es gibt eine Gruppe, die besonders davon überzeugt sind, dass sie sich von der ganzen Krise abschotten können. Das sind, Überraschung, die Superreichen. Ich muss direkt an eine Recherche des Guardian denken, die aufdeckte, dass einige Tech-Milliardäre bereits riesige Bunkersysteme gebaut haben. Für die Zeit nach dem gesellschaftlichen Kollaps, von dem sie fest überzeugt sind. Ihre größte Sorge bei dem Projekt ist übrigens, wie sie ihr zukünftiges Wachpersonal davon abhalten können, sich Rebellionen anzuschließen. Statt ihre Milliarden in den Klimaschutz zu stecken und den Kollaps abzuwenden, flüchten sie sich also lieber in einen seltsamen Silicon Valley-Eskapismus. Natürlich ist das alles eine Illusion. Niemand wird sich abschotten können. Und überhaupt, Was soll das für ein Leben sein, einsam in einem unterirdischen Bunkersystem? Der Eskapismuswunsch der Superreichen ist darüber hinaus schreiend ungerecht. Denn Superreiche haben einen gewaltigen Anteil an der Klimakrise. Oxfam hat die CO2-Bilanzen von 125 MilliardärInnen genauer untersucht und festgestellt, zusammengenommen stoßen sie jährlich mehr Emissionen aus als ganz Frankreich. Insgesamt gibt es eine große Arm-Reich-Schere bei der Verursachung der Klimakrise. Die Emissionen der oberen 10% der Weltbevölkerung sind höher als jene der ärmeren 50% der Bevölkerung. Deshalb wäre eine Besteuerung von Reichtum Klimapolitik. In Deutschland lässt sich das zum Beispiel durch eine höhere Erbschaftssteuer oder durch eine Finanztransaktionssteuer, also eine Steuer auf Aktienhandel, erreichen. Es sind auch nicht nur die Superreichen, die Pläne zur Flucht vor der Klimakrise schmieden. Ich lese einen Artikel in der Zeit mit der Überschrift »Suche sichere Bleibe für die Klimaapokalypse«. Die Journalistin schreibt über ihre Suche nach einem klimatisch günstig gelegenen Ferienhäuschen, in das ihre Familie sich in Krisenzeiten zurückziehen kann. Fight or flight nennt sie das. Auch das wird in der Klimakrise zunehmende Realität. Die gesellschaftliche Ungleichheit wird zunehmen, wenn wir nicht durch Umverteilung dagegen steuern. Die, die es sich leisten können, werden versuchen, sich den Folgen der Klimakrise so lange wie möglich zu entziehen. Langfristig schafft das aber niemand.
In der Klimakrise gibt es nur Verlierer. Nur. Es gibt keinen einzigen Gewinner, es ist nur eine Frage der Zeit.
Ich möchte gerne noch mal mehr darüber erfahren, wie Sabines Rolle als Mutter ihre Arbeit und ihre ganze Einstellung zur Klimakrise beeinflusst.
Du hast erzählt, dass du deine Tochter bei den Klimaverhandlungen in Ägypten letztes Jahr beim COP27 dabei hattest. Was war das für ein Gefühl?
Da will ich eine kurze Anekdote zu sagen. Erstens mal, ich habe meine Tochter mitgenommen auf diese Dienstreise, weil ich sie noch nachts gestillt habe. Das heißt, ich musste mein Kind halt ernähren und deshalb ist sie auch mitgekommen zum Gipfel und wurde tagsüber durch meinen Mann betreut. Und es war auch so gar kein Problem. Die UNO ist ja wirklich auf die Mitnahme von Babys tatsächlich eingestellt, weil in 196 Nationen sowas wie Elternzeit und Mutterschutz nicht in allen Ländern großgeschrieben ist. Von daher gab es auch eine Anmeldung für Baby und Babysitter. Und da haben die doch wirklich eine Liability-Form von mir unterzeichnet haben wollen. Das heißt, ich musste ein Papier unterschreiben, wo ich mich dazu selbst verpflichte, für alle Schäden aufzukommen, die mein Kind verursachen könnte auf so einem Gipfel. Und ich fand es so absurd, weil ich auf diesen Gipfel gefahren bin mit zahlreichen Partnerorganisationen aus dem globalen Süden, die seit Jahrzehnten die Kompensation von eingetretenen Klimaschäden einfordern. Und das war das Hauptthema dieser Verhandlung gewesen. Also völlig lächerlich, dass ich für Rosis Schäden aufkommen soll, aber die ganze internationale Staatengemeinschaft lehnt es ab, für die Schäden aufzukommen, die Rosi in Zukunft erleben wird.
Hat die ökologische Krise bei deiner Entscheidung, ein Kind zu bekommen, eine Rolle gespielt?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich habe in meiner Arbeit wirklich schlimme Dinge mitbekommen und habe auch gesehen, wie hart der globale Süden betroffen ist, habe mit Eltern gesprochen, die auch Kinder verloren haben, in Superstürmen in Bangladesch. Ich war im Slum in Dhaka gewesen, wo Eltern mir berichtet haben, dass ihre Kinder in dem Sturm gestorben sind. Oder auch, wie sie jetzt da dann mit den Kindern, die überlebt haben, keine Möglichkeit mehr hatten, auf die Beine zu kommen und in Slums enden. Das sind Geschichten, die gehen wirklich unter die Haut. Und wir wissen ganz genau, nur weil es in Bangladesch losgegangen ist und da am stärksten jetzt spürbar ist, wird es ja auch trotzdem irgendwann hier bei uns eine Rolle spielen. Gerade dann, wenn meine Tochter 20, 30 Jahre alt ist, wird sie ganz heftig die Auswirkungen der Klimakrise zu spüren bekommen, wenn wir jetzt nicht drastisch auf die Bremse drücken. Und von diesen drastischen Maßnahmen spüre ich noch nichts. Und ich weiß, dass ich jetzt wohlwissentlich ein Kind in die Welt gesetzt habe, das eben keine sichere Zukunft haben wird. Und trotzdem habe ich mich dazu entschieden, es zu tun, weil der Wunsch, Mama zu werden, dann doch einfach größer war. Und ich habe größtes Verständnis dafür, dass Menschen sehr besorgt sind, Kinder jetzt in die Welt zu setzen, weil ich habe genauso empfunden. Und trotzdem machen wir diese Arbeit ja. Wir treiben ja die Regierung vor uns her und fordern ja drastischen Klimaschutz ein, weil wir ja eben der Menschheit eine sichere Zukunft geben wollen. Keine Kinder zu bekommen, würde für mich ja schon bedeuten, ich würde aufgeben. Und ich habe noch nicht aufgegeben.
Es tut gut zu hören, dass Sabine Minninger die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Mir macht das auch Hoffnung. Vor allem, weil sie ja seit Jahren ganz nah an den internationalen Verhandlungen dran ist und mitbekommt, wie zäh und frustrierend das bisher gelaufen ist. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr.
Es ist klar, wir haben noch ein Zeitfenster von 2-3 Jahren. Da muss das Ruder umgerissen werden und ein Aussitzen wird nichts bringen. Und niemand kommt hier ungeschoren davon. Wir brauchen jetzt sehr, sehr energisches Handeln.
Das bringt mich zu einer anderen Frage. Wenn wir nur noch wenige Jahre Zeit haben, um die schlimmsten Szenarien abzuwenden und ich mich angesichts dessen momentan nicht gut dabei fühle, ein Kind zu bekommen, lässt sich das dann nicht als politisches Druckmittel einsetzen? So in der Richtung, ich bekomme keine Kinder, bis die Politik endlich durchgreift?
Ein Sturm von Klimaprotesten wirbelt durch Großbritannien. Teil der Bewegung ist Birth Strike.
Birth Strike ist eine Gruppe von Leuten, die zu viel Angst davor haben, in diesen Zeiten Kinder zu bekommen.
Einfach keine Kinder mehr bekommen. Ein Gebärstreik also, um eine radikale Wendung in der Klimapolitik zu erzwingen. Darauf setzen Blythe Pepino und Birth Strike.
Ein freiwilliger Gebärstreik fürs Klima. Die Idee gibt es schon. Aber ist das wirklich effektiv? Und ist es nicht auch ein bisschen kritisch, so ein persönliches Thema als Protestform zu wählen? Darüber reden wir in der nächsten Folge. Wir klären, was die Birth Strike Bewegung ist, und wir reden über die dunkle Geschichte der Bevölkerungspolitik.
Our position, the Birth Strike, it's a position. I cannot tell anybody what to do. All I ask is for them to think about it from a different perspective.
Das war die dritte Folge von Mutter aller Krisen, Kinder kriegen in Zeiten der Klimakrise. Geschrieben und produziert von mir, Louise Kaufmann. Covergestaltung, Leonie Fischer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt ihm gerne eine Bewertung und teilt ihn mit euren FreundInnen. Und wenn ihr Fragen habt oder eure Gedanken mit mir teilen möchtet, dann schreibt mir gerne unter mutteraller Krisen@posteo.de. Ich freue mich über eure Nachrichten. Vielen Dank an alle meine InterviewpartnerInnen. Zoe Ruge, Özden Terli, Aaron Buenviache, Sabine Minninger, Agnieszka Maschalek, Lea Dom und meine Mutter. Danke außerdem an Toff und die Crew vom Medienlabor der UdK Berlin. Und übrigens, den Link zu meinen Skripten inklusive aller Quellen und Literaturangaben findet ihr in den Shownotes.
Soweit unser Radiopodcast Nur Verlierer von Louise Kaufmann aus ihrer Reihe Mutter aller Krisen, Kinder kriegen in Zeiten der Klimakrise hier bei Radio Mikro Europa im freien Radio Tübingen-Reutlingen 96,6. Und es geht direkt weiter, denn ihr hört hier jetzt gleich Californication von den Red Hot Chili Peppers und danach Find Me von Kings of Leon.
And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, outside.
wild and barren while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the sphere singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't need no vacation. Firstborn unicorn. Firstborn unicorn.
Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Heute mit dem Radiopodcast Nur Verlierer aus der Audioreihe Mutter aller Krisen – Kinderkriegen in Zeiten der Klimakrise von Louise Kaufmann. An den Reglern saß heute Liana Naumann. Redaktion Ulrich Hegele. Vom Mikrofon verabschiedet sich Luisa Kraus. Macht's gut und bis bald!